Und ich will auch direkt einsteigen. Ich habe die Predigt überschrieben mit Sehnsucht und wie Gottes große Schwäche zu unserem größten Segen wird. C.S. Lewis sagte einmal, in uns steckt ein Verlangen, das durch nichts auf dieser Welt gestillt werden kann. Und selbst die besten Dinge, eine erfüllte Ehe, ein Traumurlaub, beruflicher Erfolg, können uns am Ende nicht die Tiefe geben, nach der wir uns alle sehnen. Es bleibt immer ein Rest von Enttäuschung, ein Echo der Frage, ist das alles? Ich bin felsenfest davon überzeugt, das, was uns antreibt, was dich morgens aufstehen lässt, was uns voranbringt in unserem Leben und was uns überhaupt vorwärts gehen lässt, ist eine ganz tiefe Sehnsucht. Manches Mal können wir sie gar nicht benennen, manchmal sind wir uns dessen gar nicht so bewusst, weil wir rennen manchmal so durchs Leben, ohne nachzudenken, ohne mal zu reflektieren, wieso mache ich, was ich tue. Aber dann setze ich mal zum Psychologen in die Praxis und rede mal mit ihm drüber nach seiner 20 Jahren Berufserfahrung oder mit Pastoren, die schon lange Jahre Seelsorge machen. Und eins, es läuft immer auf dasselbe hinaus. Wir sind getrieben von Sehnsüchten, denen wir hinterherjagen. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob ich Christ bin oder nicht Christ bin. Ob ich Gott kenne oder nicht, wir alle rennen und jagen Dingen hinterher. Wir sind wie Getriebene, versuchen, deine Sehnsucht in unserem Herzen zu füllen. Und manch einer denkt, ja wieso, ich bin doch Christ geworden. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben Überfluss habt. Ich hab's doch jetzt. Die Bekehrung ist nur der Anfang. Es ist nur der Startschuss. Und die ganze Bibel berichtet davon, von Menschen, die von Sehnsüchten getrieben sind, die vorangehen, die versuchen, eine Sehnsucht in ihrem Herzen zu stillen. Und die Pharisäer oder die Gelehrten der Juden sagten einmal über die Tora, das Alte Testament, im Grunde ist die Tora nichts anderes. Oder die Kernaussage der Bibel ist nichts anderes, als dass Gott sagt, habt keine anderen Götter neben mir. Was hat das jetzt damit zu tun mit Sehnsucht? Ganz einfach. Wir versuchen, unsere Sehnsucht zu stillen. Wir jagen Dingen hinterher, weil wir wissen, da ist irgendetwas in uns, wo wir sagen, ey, da muss es mehr geben. Das kann doch nicht alles sein. Ich will dieses erfüllte, glückliche, überglückliche Leben haben. Ich will Freude, aber nicht nur irgendwie so ein bisschen so nach so einem kleinen Joke, den ich mal gehört habe, sondern ich will, dass mein ganzes Leben so richtig satt ist, so wo ich sage, wow, ja, das ist es, mehr gibt's nicht. Und wir versuchen, das irgendwie zu stillen. Wir versuchen, irgendwie da dran zu kommen. Wir versuchen, irgendwie es zu erreichen. Und dabei greifen wir so oft und so schnell uns, ohne dass wir es manchmal merken, zu Dingen, die sind nicht Gott. Und die Bibel nennt das Götzen. Dort, wo wir Dinge dem Platz einräumen, der eigentlich Gott gehören sollte. Wo wir Dinge nehmen, unser Leben, ihm Priorität geben, ihnen einen Stellenwert zuschreiben, denken, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Freude, das gibt mir Glück, das gibt mir Erfüllung, das macht mein Leben satt. Und dann, das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass wir nach beruflichen Erfolg streben, ja, immer höher, immer weiter, immer erfolgreicher, immer mehr Geld, immer mehr verdienen. Es kann sein, dass ich akademische Grade erreichen möchte, bis hin, dass ich Doktor, Professor werden will. Es kann auch sein, dass es meine Familie ist, dass es mein Partner ist, meine Frau, mein Mann, meine Kinder selber. Es kann sogar mein Dienst in der Gemeinde sein. Im Grunde sagt die Bibel alles, egal wie gut oder schlecht es aussehen mag. Es kann noch so toll sein, es kann sogar noch so fromm sein. Wenn es den Stellenwert und wenn es den Platz einnimmt, der Gott gebührt, ist es ein Götze. Und was wir versuchen mit diesen Dingen, ist, wir versuchen, da eine Sehnsucht in unserem Herzen zu stillen. Weil wir alle wissen und alle spüren, es muss mehr geben, als dieses Leben hier und jetzt zu bieten hat, dass ich morgens aufstehe, ich gehe zur Arbeit, werde da mein Tageswerk verrichten, dann komme ich nach Hause, wasche, koche, ein bisschen noch mit Familie, gehe ich abends wieder schlafen, es wiederholt sich Jahr für Jahr, Tag für Tag, dann habe ich 2-3 Mal im Jahr Urlaub, dann habe ich mal Ferien, langes Wochenende, juhu, aber das kann ja nicht alles sein. Und wir alle versuchen mit irgendwelchen Dingen diese Sehnsucht in unserem Herzen zu stillen oder diesen Hunger, wir können es auch mit Hunger beschreiben oder Durst, wir versuchen es zu stillen mit allen möglichen Dingen. Und das sieht bei jedem anders aus. Und weißt du, erst einmal ist das völlig normal. Weil Gott diesen Durst, diesen Hunger und diese Sehnsucht in jedem einzelnen Menschen hineingelegt hat. Es wird nur dann ein Problem, wenn wir diese Quelle, die Gott möchte die Quelle sein, von der wir nehmen. Gott möchte die Quelle sein, von der wir trinken. Gott möchte es sein, der diese Sehnsucht stillt. Er hat das hineingelegt, damit diese Sehnsucht uns zu ihm treibt. Damit wir zu ihm kommen, dass wir zu ihm kommen, weil er ist es, der weiß, was unsere Seele wirklich braucht. Als wir vorhin im Lobpreis standen, da sah ich so ein Bild von meinem geistlichen Auge. Wir kennen ja alle den Bibelvers, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ne? Und dann sah ich so ein Bild von mir und ich musste echt schmunzeln. So, wir sind manches Mal so, weißt du, wir sind so, kannst du mal kommen, Detlef? So, wir sind manchmal so, wir sind so, Detlef ist jetzt Gott, ne? Also kann ich vorstellen, Gott ist zu Besuch, ja? So, und wir sind so total beladen, ja? Wir sind so voll busy und so. Und dann sagt Gott zu uns, kommt her zu mir, die mühselig und beladen seid. Ja, und Gott und steht dann da, wartet und wir sind so voll abgekämpft. Und sagt, ah, hier. Zack, und dann gehe ich einfach weiter und so, ne? Und lauf an Gott vorbei. Und Gott steht dann da und denkt so, ja, danke, dass du mir das gegeben hast, aber ich wollte zwar auch das haben, was dich so belastet, aber darum ging es mir eigentlich gar nicht. Mir ging es um dich. Und wir sind so beschäftigt, wir denken so, ich gebe Gott jetzt meinen ganzen Ballast, damit ich das, was ich eigentlich haben möchte, kriegen kann. Ja, und Gott steht dann da, nimmt unseren ganzen Ballast, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Ängste, unsere Sünde und alles Mögliche und wir laufen munter an ihm vorbei und sind total happy. Boah, ist das, ey, wow, ich fühle mich so leicht, ich fühle mich so frei, ich fühle mich so gut und so, ne? Und dann beschäftigen wir uns, dann sind wir ja so frei, uns anderen Dingen hinzugeben und Gott steht dann da so ein bisschen betröppelt und denkt so, Sascha hat's immer noch nicht verstanden. Ich will doch ihn. Und ich nehme da meine Klampfe in die Hand, trelle ein paar Lobpreislieder und so und bin total happy, dass ich jetzt so... Und Gott sagt, leg doch mal die Gitarre weg. Es geht doch gar nicht um die Gitarre, es geht doch gar nicht um das Lied. Es geht doch um uns beide, um die Beziehung zwischen dir und mir. Egal wie fromm manches aussehen mag in unserem Leben... Wenn das den Platz von Gott einnimmt, ist es nichts anderes als irgendwelche Götzen. Und die werden uns niemals satt machen. Und ich möchte mit euch zwei Menschen in der Bibel anschauen, die auch mit diesem Thema zu kämpfen hatten, die getrieben waren von einer tiefen Sehnsucht und von einem tiefen Verlangen. Und das waren Jakob und Lea. Jakob und Lea, ja, das waren zwei Menschen, die waren so getrieben von einer Sehnsucht, die haben sich so sehr nach Liebe gesehnt, die haben sich so sehr nach Leben gesehnt. Und wenn wir jetzt anschauen bei Jakob, wie das alles angefangen hatte, Jakob, der Betrüger, ja, der immer am Kämpfen war und dann irgendwann Lea zur Frau bekam und Lea, die nichts anderes sich wünschte, als dass ihr Mann sie sieht, dass ihr Mann sie liebt, dass ihr Mann sie wahrnimmt. Lea hat ja echt einen schweren Stand, ja? Jakob wollte Lea gar nicht. Jakob wollte seine jüngere, tolle, heiße Schwester. Ja, Lea war nicht so. Die war, keine Ahnung, sie war ein bisschen untersetzt. Die Bibel sagt, sie war jetzt nicht so attraktiv. Das war jetzt nicht die durchs Dorf gelaufen ist und alle Männer haben sich umgedreht. Ja, sondern es waren so die, war, Lea, wer ist das? Aber kennt ihr Rahel? Ey, die, wow. Also wer die abkriegt, der hat einen Jackpot. Und Lea wurde Jakobs Frau. Und Jakob wollte sie gar nicht. Und Lea sehnte sich nach nichts anderem, was jeder in uns in sich trägt. Oder? Gesehen zu werden, geliebt zu werden, Wertschätzung zu bekommen. Dass er jemand ist, der mich sieht, wie ich bin und der meinen Wert erkennt. Und so viele Menschen sind in Beziehungen, und das muss nicht nur eine Frau sein, das kann genauso einen Mann betreffen oder auch Kinder, die einfach nicht geliebt werden, die nicht gesehen werden. Und Lea wünschte sich nichts anderes und nichts mehr, als geliebt zu werden von ihrem Mann. Und dann heißt es, wir können mal gerne lesen, in Genesis 29, Vers 31, als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben. Seht, ein Sohn. Denn sie sagte sich, der Herr hat mein Elend gesehen. Jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Danach brachte Lea den zweiten Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Darum hat er mir einen Sohn geschenkt, rief sie, und gab ihm den Namen Simeon. Was heißt Erhörung? Sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden, weil ich ihm drei Söhne geboren habe, sagte sie. Deshalb nannte sie ihn Levi, Zuwendung. Und schließlich wurde ihr ein vierter Sohn gegeben. Ich will den Herrn preisen, sagte sie, und nannte ihn Juda, was Lobpreis heißt. Danach bekam sie vorerst keine Kinder mehr. Lea war, wie viele von uns, sie hatte eine ganz tiefe Sehnsucht. Und für sie war das Größte und das, worum sich alles drehte, war, dass mein Mann mich doch endlich liebt, so wie ich es wert bin, geliebt zu werden. Dass er mich sieht, dass er meinen Wert erkennt, dass er mich achtet, dass er mich nicht links liegen lässt, dass er mein Wert erkennt und mir diese Liebe und Zuwendung gibt, nach der ich mich so sehne. Und es ging Jahre ins Land. Jahre gingen ins Land und dann heißt es, und Gott sah ihr Elend, Gott sah ihre Not und schenkte ihr Kinder, während Rahel keine bekam. Und dann dachte sie bei den ersten Kindern, ich gebär ihm Kinder, er bekommt einen Sohn, er bekommt ein Erbe. Ich, seine große Liebe, die kriegt keinen, aber ich bekomme die Kinder. Und jetzt wird er doch erkennen, jetzt wird er mich doch sehen, jetzt wird er mich doch wahrnehmen, jetzt wird er mir doch die Achtung und Beachtung schenken, nach der ich mich sehne. Aber nichts passierte. Jakob liebte trotzdem Rahel mehr. Jakob sah trotzdem Lea nicht so an, wie sie es sich wünschte. Und die Jahre gingen ins Land, sie bekam wieder ein Kind, sagte, aber jetzt. Und sie sagte ja sogar, Gott hat mein Elend gesehen. Gott hat mir diese Kinder. Sie sah ja sogar Gott ein Stück weit in dieser ganzen Geschichte, dass Gott, hey, Gott ist dabei. Gott sorgt dafür, dass mein Mann mich endlich sieht. Und erst beim vierten Kind, Jahre, wer weiß, wie viele Jahre dazwischen lagen, 6, 7, 8, keine Ahnung, wie viele Jahre dazwischen lagen, wo sie sich so danach sehnte, so, es drehte sich nur noch um eine Sache. Kennst du das, wenn dich ein Thema so sehr, etwas so sehr, ein Traum, eine Sehnsucht, ein Wunsch, etwas, wonach du, und es dreht sich in deinem Kopf nur noch um dieses eine Thema. Egal was kommt. Sie bekam Kinder. Aber ihr Gedanke war wieder, wann sieht mein Mann mich? Sie konnte wahrscheinlich ihren Kindern gar nicht diese Liebe geben und Aufmerksamkeit geben, die sie verdient hätten, weil sie drehte sich nur immer wieder um dieses eine Thema. Und dann, Jahre später erst, kam sie an den Punkt und dann sagte sie, ich will Gott preisen. Und auf einmal änderte sich die ganze Situation. Alles änderte sich mit einem Mal, als sie erkannte, ich brauche nicht länger auf Jakob warten. Ich brauche nicht hoffen und bitten und flehen und meinen, dass Jakob diese Sehnsucht, diesen Traum, das, was ich mir so sehr wünsche, dass er mir das gibt, dass er diese Sehnsucht in meinem Herzen füllt, sondern auf einmal erkannte sie und kam an den Punkt, ich war so dumm, ich war so blind, ich habe es nicht verstanden, jahrelang. Und Gott hat mir jedes Mal immer wieder ein Zeichen gegeben und er hat ja geantwortet, er ist mir begegnet, er hat mir Kinder geschenkt. Und sie dachte immer, Gott hat ihr die Kinder gegeben, damit Jakob sie ja nicht liebt, aber Gott hat ihr die Kinder gegeben, damit sie versteht, nein, du brauchst nicht Jakob, du brauchst mich, du brauchst Gott. Ich bin es, der deine Sehnsucht stillt. Ich bin es, der deine Not sieht. Ich bin es, der deine Sehnsucht stillen kann. Ich bin der Einzige, der deinen Hunger und deinen Durst stillen kann. Und obwohl Gott ihr begegnete, stell dir vor, jahrelang, und so oft ist es auch mit Gott bei uns, Gott begegnet uns, Gott wirkt in unserem Leben, Gott tut Dinge in unserem Leben und wir sehen nur diese Sache und denken, ja, wie Gott nimmt unseren Ballast ab, damit wir frei sind, und, ja, unseren Dingen nachzujagen. Und Gott sagt, hey, wieso läufst du an mir vorbei? Es geht doch um mich. Das, was du suchst, ist doch nicht deine Karriere. Du kannst danach nachjagen, deiner Karriere, deiner Familie, dem Sex, der Party, deinen Erlebnissen, deinen vielen Reisen, dein alles Mögliche. Dem Haus, dem Auto. Und all das wird dir Momente des Glücks bescheren, garantiert. Aber diese Sehnsucht ganz tief in deinem Herzen, wie C.S. Lewis es sagt, ein Echo bleibt zurück. Es muss mehr geben. Und Gott wirbt um unser Herz, wie er um Leas Herz geworben hat, sagt, Lea, wach auf! Du drehst dich die ganze Zeit um deinen Mann. Du rufst und sehnst und träumst davon. Alles dreht sich nur darum, damit dein Mann dich sieht, dein Mann dich liebt. Und denkst, wenn das passiert, dann bin ich ganz, dann bin ich vollständig, dann habe ich es, dann habe ich ein erfülltes Leben, dann ist das, was ich brauche, dann habe ich alles. Und Gott sagt, nein, das, was du brauchst, bin ich. Das, was ich brauche, bin ich. Und Jahre später wacht Lea auf und erkennt, ich war so blind. Egal, was welchen Dingen wir hinterherjagen. Und das hat nichts damit zu tun, ob du Christ bist oder kein Christ bist, sondern wir alle haben diese Sehnsüchte und wir alle versuchen, satt zu werden, unseren Hunger zu stillen durch irgendwelche Dinge in unserem Leben. Und zum gewissen Grad ist das auch völlig normal. Aber sobald das Gott von seinem Platz wegrückt, wird es zum Götzendienst. Und da versuchen wir, unseren Hunger zu stillen durch andere Dinge. Jakob war nicht viel besser dran. Er war auch ein Getriebener. Jakob, der Betrüger. Ich meine, jeder, der in der Kinderstunde war, der kennt diese Geschichte nun auswendig. Jakob, der schon bei der Geburt versuchte, an seinem großen Bruder vorbeizukommen, der nur so ein paar Sekunden oder ein paar Minuten älter war, der an seiner Ferse festhielt und einfach versuchte, an ihm vorbeizukommen, weil Jakob, er wollte, das war ein Kämpfer, der hat immer gekämpft, sein ganzes Leben, wenn du seine Biografie anschaust, Jakob war immer am Kämpfen. Er wollte sich nie mit dem Zweitbesten zufrieden geben, es war nie genug. Man kann nicht genug Geld haben, man kann nicht genug Erfolg haben, man kann nicht weit genug die Leiter des Erfolges hinaussteigen. Es gibt kein Ende, es gibt kein Limit. Und er wollte immer mehr, er war getrieben. In allen Lebenslagen. Und so wie er versuchte, seinen Bruder dann zu betrügen und er immer auch dann, er hat ihn ja übers Ohr gehauen und auch seinen Vater belogen und betrogen, damit er an das Erbe rankommt, so ging das ja sein Leben lang weiter. Und dann kommt er, dann musste er sogar fliehen, weil er Angst hatte um sein Leben. Und dann floh er und kam zu seinem Großonkel Laban und sah die schöne Rahel. Laban, der zwei Töchter hatte, die eine, wo er hoffte, dass irgendein Mann kommt, der sie nehmen würde, die Lea. Sie war halt nicht so hübsch, vielleicht war sie auch nicht so intelligent oder ich weiß nicht, die Bibel sagt, ihre Augen waren trüb, sie war nicht der Hingucker, aber Rahel war der Hingucker und auch da, Jakob wollte sich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden geben. Ihm war es egal, dass Lea die Ältere war, die eigentlich zuerst unter die Haube kommen musste. Er wollte das Sahnestück haben. Er wollte die heiße Biene Rahel haben. Und er dachte so, meine Güte, das ist, ey, jetzt, ich habe das Erbe. Ich bin erfolgreich. Ja, ich werde mir hier ein Business aufbauen, aber was brauche ich dazu, mein vollkommenes Glück? Ich brauche nur eine heiße Mieze an meiner Seite und dachte, Rahel, das ist genau die richtige. Ja, so ja, das ist total menschlich. Wir brauchen ja nicht so fromm reden. Genauso dachte Jakob. Und er wollte einfach noch die Rahel noch mit dazu. Und dann, das wäre ein gutes Paket. Weißt du, Erbe, erfolgreicher Geschäftsmann und dann noch eine tolle Frau an seiner Seite. Und so, oder? Das ist ein Sechser im Lotto. Und er war so getrieben. Und ich meine, dann ging er zu Laban und sagte, du, sag mal, Rahel, die würde ich sofort mit Kusshand nehmen. Und dann machte sie einen Deal, sagte, okay, 7 Jahre arbeitest du bei mir auf meiner Ranch, du guckst auf die Schafe und so, hütest die und so, und dann kriegst du die Rahel. Und Laban war jetzt auch nicht so dumm und dachte so, wenn du, ne, ich meine, Jakob hat ja eigentlich nur die Quittung gekriegt, ne, wir bekommen, was wir sehen, ne? Was wir sehen, das ernten wir. Und Jakob hat alle über den Tisch gezogen. Und jetzt wurde erstmal so, Jakob mal so richtig über den Tisch gezogen. Arbeitete 7 Jahre lang. Ich meine, das muss man sich vorstellen. 7 Jahre lang. Die Bibel sagt, die 7 Jahre vergingen wie im Flug. Es war wie so ein Augenblick. So verliebt war er in Rahel. Und dann kommt ja die dreisteste Aktion ever. Jakob geht zu seinem Onkel, setzt sich an den Tisch, sagt so, Laban, jetzt habe ich 7 Jahre hier gearbeitet, so, siehst du, ich habe einen guten Job gemacht, ich meine, deine Herden sind größer als vorher, du, dein Reichtum, ne, ich habe hier echt viel beigesteuert, dass dein Laden hier mal richtig brummt. So, 7 Jahre um, hier, zack, hier hast du die Rechnung, jetzt will ich deine Tochter haben, ich möchte mit der in die Kiste springen. Das hat er gesagt. Der hat nicht gesagt, ich würde jetzt gerne deine Tochter, ich möchte dich um die Hand deiner Tochter bitten. Er ging zu seinem Onkel und sagte ihm ins Gesicht, gib mir deine Tochter, ich möchte zu ihr eingehen. Was nichts anderes heißt, ey Laban, gib mir deine Tochter, ich will mit dir in die Kiste springen. Wenn ich sein Schwiegervater gewesen wäre, der hätte aber links und rechts. Da musst du dir mal geben. So frech war der. Also ich hätte gesagt, wir kennen denn die ganze Sache, kannst du eine andere suchen, aber meine kriegst du nicht. Aber so dreist war er. Und da sehen wir dann auch, wie bei Jakob zu diesem Ganzen, dass er immer der Erste sein wollte, dass er reich, Geld und Macht und ja, da war auch ein großer Faktor, was ihn angetrieben hat, Liebe und Sex. Ja, auch diese Sehnsucht nach Sex. Und wie, ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo Sexualität einen Raum bekommt und so überproportional betont wird. Wir leben in einer sexualisierten Gesellschaft. Auch heute ist dieses Thema überall. Es begegnet uns in allen Bereichen des Lebens. Etwas, was Gott geschaffen hat, um zwischen Mann und Frau, was die tiefste Ebene und die tiefste Ebene einer Beziehung sein soll, etwas so Intimes, es geht einfach nicht mehr tiefer. Und das wurde genommen und wurde in unserer Welt so pervertiert. Und dieses Thema, es dreht sich alles um Sex. Wir leben in einer Gesellschaft, da ist es so, dass wir sind so weit gekommen, dass wir heutzutage ja auch, wenn wir über Identität sprechen, wir sprechen ja nicht mehr, ja, also ich bin der Sascha, ich bin 45 Jahre, habe zwei Kinder, ich bin Deutscher und so, ja, wenn man, das würde man jetzt sagen, denken, so wenn man über die Identität spricht. Aber heutzutage ist es ganz anders. Heute sprechen wir über sexuelle Identität. Es ist nicht mehr, wer du bist, welche Nationalität und welchen Bildungsstand du hast, aus welchem Land du kommst und so. Das ist alles nicht mehr so wichtig. Es ist viel wichtiger geworden, was für eine sexuelle Identität hast. Und dann ja, bist du heterosexuell, bist du homosexuell, bist du binär? Was bist du? Alles möglich. Du kannst sein, was du möchtest. Und das hat so einen Stellenwert eingenommen. Und wir täten gut daran, als Gemeinden uns mit diesem Thema mal wirklich auseinanderzusetzen. Die meisten Christen tun es nämlich nicht. Und wir haben so einfache Antworten und die sind aber nicht hilfreich bei diesem ganzen Thema. Denn dieses Thema ist mittlerweile so, hat so an Fahrt aufgenommen, wenn wir mit diesem Thema nicht lernen, richtig umzugehen, uns damit wirklich auseinanderzusetzen, wird das unsere Gemeinden in den nächsten Jahren an den Rand katapultieren. Weil wir sagen immer so, kennt ihr den Spruch? Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Dieser Spruch funktioniert nicht mehr. Weißt du wieso? Weil wir reden nicht mehr über, wenn du das jemandem sagst aus der LGBTQ-Bewegung, dann lehnst du ihn ab. Weil seine sexuelle Identität ist er, es macht ihn aus. Es ist nicht mehr, was er tut, ja, sondern, oder was er, wo er sich hingezogen fühlt, sondern es ist das, was er ist. Es ist ein super kompliziertes Thema, ich finde es total spannend. Aber zurück zu Jakob, bevor wir jetzt hier ganz abschweifen. Jakob war auch total, ne, der war echt richtig heiß auf Rahel. Er wollte, wie er sagte, mit ihr in die Kiste springen. Er dachte, wenn ich Rahel noch habe, ich habe dann Geld, ich habe Einfluss, ich habe Macht, ich habe das Erbe, ich habe die heißeste Mieze im Dorf, ey, dann habe ich alles, was ich bin. Dann bin ich angekommen. Und so sind wir auch oft. Wenn ich den Job habe, wenn ich die Gehaltsstufe habe, wenn ich den Titel schaffe, wenn ich den akademischen Grad habe, wenn ich den Posten in der Gemeinde bekomme, wenn ich dieses und jenes erreiche, wenn ich das Auto fahre, wenn ich endlich mein Haus gebaut habe, wenn ich endlich meinen Partner habe, wenn ich meine Familie habe, ey, wenn ich wirklich alle Kontinente der Erde mal bereist habe, whatever, du kannst alles auf diese Liste machen, ey, dann. Und so laufen ja viele durchs Leben, sagen, ey, du hast nur ein Leben, die Zeit läuft ab, guck, dass du deine Zeit ausnutzt. Und alle sind so gestresst, bloß nichts zu verpassen. Und auch Jakob war so unterwegs. Und irgendwann machte er sich wieder auf den Weg nach Hause. Er wollte in seine Heimat. Und als sie auf dem Rückweg waren, da hatte er eine Begegnung mit Gott. Und die sollte sein Leben komplett auf den Kopf stellen. Und das lesen wir in Genesis 32, Vers 25. Jakob blieb aber allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach, und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach: Ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und gewonnen. Jakob war auf dem Weg nach Hause Und er hatte richtig Schiss in der Box, ja. Er hatte richtig panische Angst. Er schickte seine Diener voran mit lauter Geschenken und so, ne. So, das ist ja total lustig. Er schickte so mehrere Karawanen mehr oder weniger vor, so einzelne Gruppen in größeren Abständen, so mit vielen Bestechungsgeschenken, damit er irgendwie sein Bruder milde stimmen könnte. So, und dann schickte er sie voraus und so, und dann dachte er so, jetzt muss ich ja auch langsam mal los. Aber Pustekuchen, was macht er? Er schickte dann seine Mägde mit den Kindern und seine Frauen auch noch vor, dass die auch vorangehen. Er blieb allein zurück, weil er so Panik hatte, dass Esau ihn ans Leder kommt. Man musste immer reinziehen, ja. Frauen und Kinder noch nach vorne, so. Meine Hauptsache, ich rette meine Haut. Naja, und dann war Jakob, blieb allein zurück, aber in dieser Nacht begegnete ihm ein Mann. Und die Bibel berichtet eigentlich, und man kann sagen, dass es Gott war, der ihm da begegnete. Und sie kämpften die ganze Nacht. Und dann waren sie am Ringen, am Kämpfen, und er sagte, hey, lass mich los, es wird morgen. Und irgendwann sagte Jakob, als er verstand, mit wem er rang, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Jakob war sein ganzes Leben am Suchen, am Ringen, war getrieben von der Sehnsucht. Er wollte sich nie mit dem Zweitbesten zufrieden geben. Dachte, wenn ich das habe. Und auf einmal begegnet ihm Gott. Mittlerweile hatte er Reichtum, mittlerweile hatte er Rahel als Frau, mittlerweile hatte er alles, wonach er sich eigentlich sehnte. Aber er merkte, irgendwas fehlt. Und dann begegnet ihm Gott. Und es ist, als wenn Jakob sagen würde, Gott, ich war so dumm. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn ich das habe, wenn ich Rahel habe, wenn ich reich bin, wenn ich das Erbe habe, dann hätte ich alles. Dann hätte ich den Jackpot geknackt. Aber Gott, ich war so blind. Gott, ich lass dich nicht los. Es sei denn, dass du mich segnest. Ich war so dumm. Ich habe aber jetzt erkannt, das, was ich brauche, das bist du. Ich brauche keinen weiteren Titel. Ich brauche keine weitere Beziehung. Ich brauche kein weiteres Highlight in meinem Leben. Ich brauche nicht den nächsten Karriereschritt. Ich brauche nicht noch ein Haus. Ich brauche nicht dieses oder jenes. Das ist alles schön und gut. Gott, was ich brauche, bist du. Ich lass dich nicht los. Es sei denn, du segnest mich. Jahrelang war Jakob unterwegs, getrieben auf der Suche, dass irgendetwas diese Sehnsucht stillt. Und uns geht's doch genauso wie Jakob, uns geht's doch genauso wie Lea, oder? Wenn du dir im Alten Testament mal das Buch der Richter anschaust, siehst du genau das im Grunde. Das Volk Israel folgt Gott nach, ist ihm treu. Und kurze Zeit später wenden sie sich wieder anderen Göttern zu. Kurze Zeit später wenden sie sich wieder von Gott ab, weil sie denken, hey, irgendwie, sie brauchen noch irgendwas, irgendwas fehlt. Und wir sind oft mit Gott unterwegs und so und erleben Gott, aber es ist so schnell passiert, es passiert so schnell bei jedem von uns, dass wir uns von Gott abwenden, uns anderen Dingen zuwenden, wo wir hoffen, dass das uns satt macht, dass das uns erfüllt, dass das uns den Frieden gibt, uns die Sicherheit gibt, uns die Hoffnung gibt, uns das Leben gibt, wonach wir uns sehen. Und das kann sein, dass es bei dir komplett anders aussieht als bei deinen Nachbarn. Weil dabei spielt es nicht die Rolle, wie gut oder wie fromm diese Sache angestrichen ist, sondern all das, was Gott auf die Seite schiebt und seinen Platz einnimmt, ist ein Götzen. Und im Buch der Richter geht es die ganze Zeit darum, dass Gott sein Volk ermahnt und ruft, ich bin euer Gott, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Und das ist aber, das hört sich dann im ersten Moment so an, als wenn Gott jetzt auf den Tisch haut und einfach nur zornig ist und sauer ist und jetzt sagt, und jetzt, ja. Aber im Grunde, die ganze Bibel, wenn wir die Bibel sehen, wie Gott ist, ist die ganze Bibel ein einziges Werben Gottes, um das Herz Israel. Das ist das Einzige, was Gott tut eigentlich in seinem Wort ist. Er wirbt um unser Herz. Er will, dass wir verstehen, dass das Einzige, was unsere Sehnsucht stillt, er selber ist. Dass das Einzige, was wir wirklich brauchen, er ist. Und er ruft uns immer wieder zu. Und das ist keine einmalige Sache, die einmal passiert und dann haben wir es gepackt. Schau dir die Geschichte Israels an. Schau dir das Leben Davids an. Schau dir das Leben Jakobs an. Schau dir das Leben von Lea an. Selbst als Lea erkannte, dass es nicht die Kinder waren und nicht Jakob waren, was sie brauchte, sondern Gott alleine, der es ist, der ihre Sehnsucht stillte. Kurze Zeit später fing es wieder von vorne an. Und sie konkurrierte wieder mit ihrer Schwester um die Aufmerksamkeit und Liebe von ihrem Mann. Und unser Leben ist immer wieder dem ausgesetzt. Immer wieder wollen Dinge mit Gott konkurrieren. Und das kann alles möglich in unserem Leben sein. Und Gott ruft uns und sagt, hey, geh nicht irre. Lass dich nicht berauben. Als Jakob auf heiratete das erste Mal, da heißt es so, das ist echt witzig, es kam ja dann zur Hochzeit nach 7 Jahren und da floss einiges an Alkohol. Ja, da sind einige Flaschen Wein über den Tisch gegangen. Und er war ziemlich betrunken, es war dunkel, seine Frau war verschleiert und dann kam es ja zur Hochzeitsnacht, sie gingen, kehrten ins Zelt ein und so und er hat mit seiner Frau geschlafen und so und er dachte, jetzt hat er es und er schlummert da so seinen Schlaf und wacht am nächsten Morgen auf, dreht sich zu seiner Frau um und ich weiß nicht, da muss ihm alles aus dem Gesicht geglitten sein, ja. Er dreht sich um und wacht ein Leben leer auf. Und genau das passiert, wenn wir anderen Dingen als Gott hinterherjagen. Am nächsten Morgen wachst du nicht neben Rahel auf. Du wachst immer wieder neben Lea auf. Es wird immer wieder diese Enttäuschung am nächsten Morgen sein, dass es Lea ist, die neben dir liegt. Nicht das, wonach du dich gesehnt hast. Es hat sich gut angefühlt. Du dachtest, du hast es jetzt. Aber dann drehst du dich am nächsten Morgen um und wer liegt da? Ah, Lea. Und das passiert, wenn wir anderen Dingen als Gott hinterherjagen. Sie betrügen uns und am nächsten Morgen wachen wir auf mit einem Kater und merken, wir sind betrogen worden. Das ist, was Götzen tun. Sie betrügen uns. All das, was scheint, dass unser Leben erfüllen könnte, das kann alles Mögliche sein. Das fühlt sich im ersten Moment gut an. Das fühlt sich im ersten Moment an wie so ein Kick, so ein Hochgefühl. Ja? Du fliegst in Urlaub, kommst, steigst aus dem Flieger, keine Ahnung, an die Karibik, gehst ans Meer und denkst du, wow, wie im Paradies. Aber wie lange hält der Moment an? Wenn du Sex hast, dieses Hochgefühl, so wie lange hält das an? Ein paar Sekunden, dann ist es wieder weg. Wenn du verliebt bist, du bist total heiß verliebt, so wie lange hält das an? Man sagt, die Wissenschaft sagt so 1 bis 2 Jahre und dann irgendwann flacht dieses Hochgefühl des Verliebtseins ab. Egal was es ist, was uns dieses Hochgefühl geben kann, es kann auch Karriere sein. Wie viele Männer, Frauen sind auch davon betroffen, aber vor allen Dingen wir Männer, das ist ja so ein Riesenthema, Karriere. Wenn du dann Karriere machst und steigst auf, wirst befördert, ey, was macht das mit dir? Das gibt Selbstwertgefühl, das macht, wow, jetzt habe ich es geschafft. Und irgendwann denken wir so, jetzt schaffe ich alles. Ich habe das geschafft. Ich bin an dem vorbeigezogen, ey, ich habe die Gehaltsklasse jetzt. Meine Güte, was soll kommen, ey? Ne? Ich bin wer? Und wie lange hält das an? Oder ich habe irgendwas, ein Auto, Haus, sonstiges. Wie lange hält dieses Hochgefühl an? Es kommt der nächste Morgen, wenn du dich umdrehst und neben Lea liegst. Und deswegen warnt uns Gott davor und sagt, sucht nicht in irgendwelchen anderen Zisternen. Bewahre dein Herz. Gott sagt, hab keine anderen Götter neben mir. Jesus sagte einmal, Johannes 10, Vers 10, ich komme jetzt zum Schluss, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das im Überfluss. Alles, was Gott nicht meint und alles, was Gott nicht ist, wird uns am Ende des Tages betrügen. Und der Teufel wird alles nehmen, er wird alles versuchen, um uns hinters Licht zu führen. Aber nur mit einem Ziel, um uns zu betrügen, zu belügen und zu töten. Aber Jesus sagt, komm zu mir, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt im Überfluss. Und wenn ich an Jesus dranbleibe, nah an seinem Herzen, in der Beziehung, in der Beziehung mit ihm, dann kann ich schöpfen aus dieser Quelle, dann kann ich satt werden, da wird mein Durst gestillt, da wird meine Sehnsucht gestillt, da kann er den größten Defizit, deine größte Sehnsucht, deine größten Träume nehmen, die du jahrelang mit dir rumträgst. Und kann es nehmen und verändern. Und du merkst, Jesus, alles, was ich brauche, bist nur du. Dann kann ich nämlich sagen mit dem Psalmisten zusammen, wenn ich nur dich habe, frage ich nach nichts. Wenn ich nur dich habe, dann habe ich alles. Wenn ich nur dich habe, verblasst alles andere um mich herum. Und glaub mir, wir haben doch alle Defizite, oder? Wir haben alle Mängel in unserem Leben. Und ich meine damit, dass wir, es sind immer Leute, die sind intelligenter, es sind immer Leute, die sind schöner, es sind immer Leute da, die sind erfolgreicher. Es gibt immer mehr, oder? Es gibt, das Gras auf der anderen Seite des Ufers ist auch immer grüner. Es ist doch so, oder? Aber wenn wir begreifen, dass die Quelle des Lebens bei Jesus ist, dann können wir auf unserer Seite bleiben, auf unserer Weide, auf die Gott uns gestellt hat und sagen, ja, ich weiß, ich könnte versuchen, aber weißt du was? Ich bin so satt, weil ich Jesus in meinem Leben habe. Ich bin so im Frieden und ich bin so im Einklang mit mir und der Welt, weil ich weiß, hey, ich muss dem und dem und dem nicht hinterherjagen, um glücklich zu werden. Das, was ich brauche, ist Jesus. Und umso näher du an Jesus Herz kommst, umso mehr wird dieser Gedanke Realität. Kennst du das, wenn du im Lobpreis stehst und die Gegenwart Gottes kommt, berührt dein Herz? Und kennst du den Moment, wo du das richtig merkst und fühlst und spürst, hey, was brauche ich jetzt noch mehr? Und auf einmal verblasst alles um uns herum. Diese ganzen Sorgen, alles, was uns so antreibt, alles, was wir denken, was ich jetzt noch brauche. Wo ich dachte, die ganze Zeit beschäftigt mich irgendein Thema, was auch immer. Ja, mein Nachbar, der Blöde, der hat ein dickeres Auto als ich. Ich muss irgendwie mithalten. Und auf einmal kommst du in die Gegenwart Gottes und denkst du, was soll ich mit dem Auto? Ich habe Jesus, ich steige aufs Fahrrad um. Und das passiert in der Gegenwart Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir zusammenkommen im Gottesdienst, wenn wir zusammen Jesus loben und preisen. Das ist dann auch total egal, wenn wir so wenige sind. Also mir ging es heute im Lobpreis so, weißt du, ich dachte auch, meine Güte, mit den so vielen Stühlen fällt es da noch viel mehr auf. Wir sind echt nur so ein paar Manneken, ne? Iris meinte auch, komisch, weiß gar nicht, wo die anderen alle sind und so, ne? Dann hast du vorne so eine Lobpreisgruppe von drei Leuten so stehen, ne? Und ja, keine Ahnung, das ist jetzt keine Hillsong, sonst was, Elevation Worship Mega-Kombo, die wo alles durchgestylt ist und mit Sängern, die sollten im Fernsehen auftreten und Musik, wo du musst gar nichts machen, die Musik bewegt dich selber, ja, du musst dich dazu gar nicht bewegen, dafür sorgt die Musik und der Prediger, der ist so bombastisch, der hat ein Charisma, da denkst du, mein Herr, ne, und die Gegenwart Gottes und kein, nee, dann bist du hier, real life, wenige Leute, es ist gar nicht so was auch immer, es ist völlig so ganz normal. Und in dem Moment kam so der Gedanke, hey, und jetzt bist du hier und dann lobst du Gott mit deinen Geschwistern und Gott ist einfach da. Und dann kam mir nur der Gedanke, hey, das ist doch alles, was wir brauchen. Ich meine, ich würde das auch toll finden, wenn hier auf einmal Hillsong stehen würde, ja, aber in dem Moment so, Gottes Gegenwart ist da und du denkst, wow, das ist alles, was ich brauche. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn du jetzt nach dem Gottesdienst nach Hause gehst. Dann lass nicht zu, dass wieder andere Götzen sich einschleichen. Dass wieder die Sehnsucht nach irgendwelchen Dingen dich vorantreibt und dich gefangen nimmt. Du wachst sowieso wieder neben Lea auf. Aber wie schön ist es, wenn du neben Gott aufwachst. Wollen wir noch zusammen beten?